Diese Episode wird euch präsentiert von Cyclide,
das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Hey, das sind extrem gute Neuigkeiten. Allein schon, dass man dass man im Intro wieder deine Stimme hört. Flo, scheint, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass es mir wieder besser geht, dass ich wieder auf dem Weg der Besserung bin, dass ich fast schon wieder gesund bin und jetzt endlich den Podcast aufnehmen kann. Bevor ich alles vergiss, was beim TCR passiert ist, gefühlt ist es ja schon ewig her.
Ja, und trotzdem sind noch Leute unterwegs, gell? Wenn du jetzt noch auf Follow My Challenge schaust, das ist irre. Der Douglas, Bekannter von mir aus den USA, 68 Jahre, ich glaube, den habe ich vor dem Start schon einmal erwähnt, der jetzt zum 9. Mal mitgefahren ist, der ist gestern ins Ziel gekommen. Noch ein bisschen über einen Monat oder noch circa einen Monat. Und ich glaube, 5 Leute sind noch unterwegs.
Unter anderem die Laterne Rouge, die gestern den dritten Parcours, die Asieta, bewältigt hat.
Und heute. Da ist jetzt ungefähr der Halfway-Point erreicht. Das ist so irre.
Ja.
Die Strategie ist mir nicht ganz klar. Ich meine, wir wissen natürlich auch nicht, welche Sachen da verantwortlich sind. Technische Probleme, gesundheitlich vielleicht nicht alles in bester Ordnung, aber da sind jetzt so Tagesetappen dabei mit 40 Kilometer und dann wieder lange Schlafpause und sehr, sehr kreative Routenwahl zwischendurch. Also das wird schon noch eine Zeit dann dauern, bis die Helen dann auch das Ziel erreicht, hoffentlich.
Wir wünschen es ja jeden. Wir ja, wünschen genau. Es jedenfalls, ja.
Aber Flo, wie geht's dir jetzt? Also vielleicht magst du uns kurz erzählen, was passiert ist oder wie es dir gegangen ist jetzt nach dem Rennen.
Ja, also direkt nach dem Rennen ist mir wirklich sehr, sehr gut gegangen. Ich habe auch bis heute, ich habe keine tauben Hände, ich habe keine tauben Füße, ich habe keine offenen Stellen am Hintern, ich habe kein Nackenweh, kein Rückenweh. Ich bin natürlich erschöpft und müde gewesen, aber mir ist eigentlich die eine Woche in Rumänien, in Konstanza am Strand, richtig gut gegangen. Ich habe richtig genießen können, ich habe richtig gechillt, gut gegessen, das ein oder andere Bier. Das war schon sehr fein und ja, beim Rückflug selber, am Rückflugtag habe ich mich schon nicht so super gefühlt. Die Tage danach, also wir sind am Freitag zurückgeflogen, Samstag, Sonntag so ein bisschen Kopfweh und so. Und Sonntag dann plötzlich extrem hohes Fieber. Also ich fieber normalerweise nicht hoch rauf. Ich bin bei 37,8, 37,9, bin eigentlich schon komplett streichfähig. Ich habe normal nie hohes Fieber und da habe ich wirklich 39 Fieber gehabt am Sonntagabend und Schüttelfrost. Und dann war ich bei der Hausärztin, die hat extrem hohe Entzündungswerte festgestellt, hat aber irgendwie die Entzündung nicht lokalisieren können, hat nicht feststellen können, was es genau ist. Dann habe ich noch Antibiotika gekriegt und fiebersenkende Mittel. Und nach 3 Tagen ist das Fieber aber immer noch da gewesen und habe die Entzündungswerte waren dann am Mittwoch immer noch so extrem hoch. Und dann bin ich am Donnerstag ins Krankenhaus. Dort haben sie einen Abszess entdeckt und den haben sie operativ entfernt. Ich war dann über Nacht im Krankenhaus, bin am Freitag entlassen worden und seither geht's mir richtig gut. Also kein Fieber mehr und natürlich jetzt die offene Wunde von der OP, wo der Abszess entfernt wurde, aber sonst wirklich auf dem Weg der Besserung.
Dieser Abszess war irgendwo im Sitzbereich, oder? Kann man sagen, dass das beim Radlfahren irgendwie schon gemerkt hast, oder ist das wirklich erst nach dem Rennen gekommen?
Der ist erst nach dem Rennen gekommen und hat auch tatsächlich, ich habe mehrmals gefragt, die Ursache darin liegt nicht im Radfahren, also es hat nichts mit dem Radfahren zu tun. Der ist einfach so entstanden. Das ist eine sehr, sehr häufige Erkrankung für Männer zwischen 30 und 50. Also ich glaube, ein Großteil unserer Zuhörer ist jetzt bewusst nicht gegendert. Kann sie das notieren vielleicht? also ich war in einem Viererzimmer, 3 davon, also mit mir, also die zwei andere, haben genau das Gleiche gehabt. Und auch die im OP haben gesagt, das ist die häufigste OP, die sie da machen in dem OP. Also es ist sehr weit verbreitet, es ist extrem unangenehm, aber sehr, sehr gut behandelbar mit einer kleinen OP unter Vollnarkose mit Übernachten im Krankenhaus, was nicht das Angenehmste ist, aber seither geht's mir wieder richtig gut und bin schon wieder auf dem Weg der Besserung und sobald die Wunde verheilt ist, bin ich recht zuversichtlich, dass ich wieder problemlos Radl fahren kann.
Und deine Zimmerkollegen sind wahrscheinlich nicht vom Transcontinental heimgekommen, gell?
Genau. Also es geht dann auch extrem schnell, es wächst extrem schnell. Also ich habe montags das erste Mal ein bisschen was gespürt und dann am Donnerstag war es einfach schon so groß, dass es entfernt werden musste. Und bei den anderen in meinem Zimmer war das vom zeitlichen Verlauf her genauso.
Musst du jetzt auf so einem Hörnchen oder auf so einem Ring sitzen oder so, um den Hintern zu entlasten vorübergehend?
Ja, also es gibt ein paar Positionen, wo es sehr gut geht. Aktuell sitze ich jetzt auf so einem Sitzkissen, aber wahrscheinlich nicht während der ganzen Aufnahme, weil das schafft auch nur bedingt Linderung. Und es geht mit Normalsitzen, eigentlich auf harten Untergründen geht es fast besser, wie wenn es zu weich ist.
Das heißt, wir sollten nicht zu viel Zeit verlieren, oder? Wenn du quasi den Timer hast. Nein, aber ich war auf jeden Fall auch wieder sehr froh, weil ich habe es ja nicht ganz genau gewusst, also teilweise, aber ich habe gedacht, okay, wie du dann sagst, nee, du musst jetzt da kurz ins Krankenhaus für eine Nacht oder so, mal kurz einmal Sorgen gemacht, wollte dich aber nicht nerven, aber bin auch wieder sehr froh, dass das alles passt und dass wir jetzt endlich übers TCR, übers TCR reden können in allen dreckigen Details.
Ganz genau. Ja, also es ist jetzt wirklich so total schwierig, das jetzt irgendwie zu ordnen. Also wir haben beide das Gefühl gehabt, so beim Unknown Race ist uns das nicht so gut gelungen, dass wir beide von unserem Rennen erzählt haben, ohne irgendwie das große Ganze aus den Augen zu verlieren, weil wir doch, wir waren dann fast 15 bis 20 Stunden auseinander im Ziel und da sind wir dann halt immer weiter auseinandergewandert und dann waren unsere Erzählungen dann irgendwie, du warst in der Nacht beim Checkpoint, ich war tagsüber beim Checkpoint, das war dann irgendwie verwirrend. Wir werden es jetzt irgendwie versuchen, das ein bisschen anders zu ordnen und hoffentlich, dass wir selber und dass auch ihr den Überblick nicht verliert.
Ja, ich glaube, ganz stimmig ist es ja, wenn wir ein bisschen über Santiago erzählen, oder? Also jetzt über die Vorbereitung haben wir schon gesprochen in der Episode vor dem Rennen. Aber die Anreise, der Aufenthalt in Santiago, die Stimmung in der Stadt, darüber haben wir noch nichts erzählt. Und dann natürlich die Stimmung am Start.
Genau, und ich glaube, so fangen wir an und vielleicht kommen wir dann so auch beide, weil es jetzt echt doch schon die Zielankunft eine Zeit her ist, so wieder, dass wir uns ein bisschen in die Stimmung am Start versetzen können. Vielleicht fangen wir wirklich mit der Anreise an, weil, sagen wir so, wenn's Rennen schlecht gelaufen wäre für uns, dann hätten wir sagen können, da ist es eigentlich schon losgegangen.
Ja, zumindest, es hat Probleme gegeben, ja, bei der Anreise. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt zum vierten Mal zum TCR gereist und ein einziges Mal war es problemlos. Also so richtig verwundert hat es mich eh nicht.
Ja, also nachdem wir sind geflogen, ja, also es war irgendwie für mich vor allem mit dem begrenzten Urlaubsanspruch, den ich noch hatte, irgendwie nicht sinnvoll möglich, Overland anzureisen, weil ich wollte halt auch vor dem Start ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen ankommen, nochmal alles durchchecken. Also ich wollte nicht erst am Sonntag ankommen, also ich wollte schon ein bisschen früher dort sein und so haben wir uns dann halt dazu entschieden zu fliegen.
Genau, und das war um 1 Uhr in der Nacht Abreise in Graz und um 4 waren wir am Check-in-Schalter. Und dann haben wir mal schlechte Nachrichten bekommen, nämlich, dass die Räder nicht mitgenommen werden. Es ist kein Platz im Flieger, wir haben einmal umsteigen müssen und zwei verschiedene Fluglinien, das Radl war angemeldet, aber ist nicht bestätigt worden, zumindest nur von einer Fluglinie. Normalerweise, ich bin so oft nach Amerika geflogen mit 3 Rädern und mit irrsinnig viel Gepäck. Und da war es immer so, man meldet bei der Fluglinie an, man hat Sportgepäck und Zusatzgepäck und dann wird es bestätigt und vor Ort bezahlt man es dann. Und in dem Fall hat es geheißen, naja, es ist aber nur bei der Austrian angemeldet und nicht bei der Partnerlinie, wo wir dann umsteigen müssen.
Genau, also ich bin auch schon einige Male mit Fahrrad geflogen, ich habe noch nie ein Problem gehabt. Es war immer diese Anmeldung bei den meisten Fluglinien, ist das einfach ein Klick beim Ticketkauf und das ist damit erledigt. Bei der Austrian ist es ja schon einmal insofern komisch, dass man da eine Mail schicken muss und dann eine Bestätigungsmail kriegt. Und du sagst es so euphemistisch, Partner Airline, das ist die Lufthansa, das ist ein und dasselbe Konzern. Und ich habe eine Bestätigungsmail gekriegt, dein Fahrrad ist bestätigt von Wien nach Santiago. Und es sind in diesem Bestätigungsmail beide Flugnummern drin gestanden. Also die Austrian-Flugnummer, die mit OS beginnt, und die Lufthansa-Flugnummer, die mit LH beginnt, durchgehend bis Santiago. Und damit war das für mich erledigt. Ich habe da keine Sekunde dran gedacht, dass ich von der Lufthansa ein eigenes Bestätigungsmail bekommen hätte sollen.
Ja, es ist irgendwo im E-Mail drinnen gestanden, vergessen Sie nicht, auch die Partnerfluglinien zu informieren. So irgendwas unten im Kleingedruckten. Aber das war bisher noch nie nötig. Und ich meine, über das müssen wir jetzt nicht ewig viel erzählen. Es hat dann funktioniert, aber es war sehr, sehr viel Nervenkitzel dabei, weil die Dame am Schalter hat dann angerufen nach Frankfurt und du, diese wärst um 5 zum Arbeiten begonnen worden. Um 5 war bei uns aber dann schon bald das Boarding und dann haben wir schon geschaut, okay, welche Fluglinie gibt's noch? Die Ibera oder Iberostar, wie die heißt, die hätte dann Flug gehabt nach Santiago, ein Platz nur mehr frei. Das heißt, da hätten wir uns müssen, weiß nicht, knobeln, wer hinfliegen darf und wer daheim bleiben muss. Und okay, Bus, Zug, mit dem Auto hinfahren, welche Möglichkeiten hätte es noch gegeben? Und irgendwann haben wir dann halt nochmal geredet und sie hat viel telefoniert und dann irgendwann ist das okay gekommen und wir sind quasi in der letzten Minute noch ins Flieger zum Gate gekommen und dann in den Flieger eingestiegen.
Genau, vielleicht das noch, wir waren die Letzten beim Boarding, die wollten den Boarding-Schalter schon zusperren und dann sind wir mit dem, als extra für uns so ein eigener Shuttlebus gekommen und wir sind allein in diesem Shuttlebus zum Flughafen, zum Flugzeug selbst gebracht worden.
Ja, aber in Santiago war es dann irrsinnig schön. Also ich habe Bücher gelesen über den Jakobsweg. Ich habe gewusst, dass Santiago wirklich eine wunderschöne Stadt ist. Nicht nur das Zentrum mit der Altstadt und der Kathedrale. Es ist halt von der Größe her so 100.000 Einwohner circa. Aber es war trotzdem auch rundherum die erste Radlausfahrt. Es hat so noch, ich weiß nicht, ob es Eukalyptusbäume waren, aber es hat so richtig gut gerochen in den Wäldern. Du hast irrsinnig viele Menschen gesehen, die halt vom Jakobsweg kommen mit Rucksack, mit Wanderstöcken. Und in der Stadt war die Stimmung einfach so lässig. Es waren Gruppen von Pilgern, junge, ältere Menschen, Schüler. Dann ist teilweise Musik gespielt worden, es ist tanzt worden auf der Straße. Irgendwie haben ganz viele Leute dieses Ankommen vom Jakobsweg vor der Kathedrale zelebriert. Es war eine irrsinnig schöne Stimmung in der Stadt und einmal waren wir gemeinsam fahren, da sind wir durchs Univiertel heimgefahren, da waren Feste, da waren Konzerte, also echt, ich hätte mir vorstellen können, dort länger zu bleiben, es war wirklich, wirklich traumhaft schön.
Ja, es war richtig cool, also es ist wahrscheinlich immer viel los, es kommen wahrscheinlich immer viele Pilger an, aber es war halt dieses Wochenende, war halt dann auch der Namenstag vom Jakob und da wurde dann eben, also da war dann dieses große Fest und das ist dann halt dieser Tag, wo sehr, sehr viele Pilger sich das also auch vornehmen, an diesem Feiertag anzukommen. Deswegen waren dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Pilger als üblich. Es war dann ein Feuerwerk an dem Tag, das war der Freitag, glaube ich, oder? Da war dann richtig viel los.
Ich muss nur deswegen lachen, weil du jetzt schon anfängst mit den Pilger-Facts, mit den Jakobsweg-Fakten und du hast dir dann in deiner WhatsApp-Gruppe ein paar Fakten zum Besten gegeben und die Leute haben gesagt, hey bitte, aber wie geht's beim Radlfahren, weißt du? Und dann hat der Flo immer nur das noch, das ist noch wichtig, das ist noch zum Jakobsweg wichtig zu wissen. Hast vielleicht noch ein paar Highlights?
Ja, also vielleicht werde ich das ein oder andere einstreuen, wenn es passt. Jetzt so auf Zuruf kann ich den natürlich jetzt nicht abfeuern. Aber was mir auch aufgefallen ist, wie wir angekommen sind, es war gleich merklich kühler. Also wir haben ja da diese Hitzewelle gehabt in Österreich, Mitteleuropa. Es war extrem heiß vor dem Abflug und es war dann in Santiago, wie wir angekommen sind, es war so richtig, also angenehm, fast ein bisschen frisch, wenn der Wind gegangen ist. Es hat so 20 Grad gehabt, das war also richtig, richtig angenehm zum Radlfahren und zum Ankommen eigentlich.
Eine große Challenge ist ja immer, wenn du mit dem Rad irgendwo hinreist, dass das Radl gut ankommt. Es hat Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es 3 Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer sich jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht eine weitere Plattform dazu nehmen, man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Bei uns so, also teilweise funktioniert, nicht ganz. Meins ist gut angekommen. Ich habe danach noch einen kleinen Fail gehabt. Aber Flo, du warst auch schon, glaube ich, im ersten oder zweiten Tag im einzigen Radlgeschäft in Santiago de Compostela, das offen gehabt hat zu der Zeit.
Ja, ich glaube nicht das einzige, aber das war halt das, was sehr nah am Zentrum war. Und ja, also ich habe das Radl zusammengebaut, das hat eigentlich gut funktioniert und dann hat es plötzlich angefangen, vorne am vorderen Umwerfer drüber zu schalten und zwar auf beiden Seiten, rechts und links, obwohl ich da niemals hingriffen habe, da nichts gemacht habe. Dann habe ich mit der SRAM-App das Micro-Adjust gemacht und ist halt trotzdem noch die Ketten vorne und hinten drüber geflogen. Und ich habe halt gedacht, gut, vielleicht ist da beim Flug irgendwas passiert, hat sich's verbogen oder so. Und dann bin ich zum Radlgeschäft gefahren in der Hoffnung, dass die mit diesem SRAM-Tool, da gibt es so ein rotes Ding, das man aufs vordere Kettenblatt drauf und dann kann man den Umwerfer nochmal gescheit einstellen, dass sie das machen und er hat dann einfach mit seinem Multitool an den 2 Begrenzerschrauben herumgeschraubt und dann haben wir gesagt, okay gut, das hätte ich auch gerade noch zusammengebracht. Das war jetzt eigentlich nicht das, warum ich extra ins Radlgeschäft fahre, aber der hat das gemacht und es hat so halbwegs funktioniert. Ich habe dann die nächsten 2-3 Ausfahrten nicht mehr aufgeschalten und dann am Samstag bei der letzten Ausfahrt habe ich dann vorne und hinten, also innen und außen am vorderen Umwerfer wieder drüber geschalten auf beiden Seiten und dann habe ich nochmal in Ruhe, ohne Stress, mich einfach hingesetzt, das Micro-Adjust mit der SRAM-App gemacht und nochmal die Begrenzerschrauben gedreht und dann habe ich während dem ganzen Rennen bis ins Ziel, ist mir kein einziges Mal vorne die Ketten runtergeflogen. Es ist halt oft so, wenn man so ein bisschen nervös ist, dann schmeißt man eigentlich mal die Nerven weg und macht Sachen, die man eigentlich selber kann und die man eigentlich weiß, statt in Ruhe sich da einfach eine halbe Stunde hinzusetzen und das einfach zu machen, wird man nervös und glaubt, man muss unbedingt ins Radlgeschäft.
Ja, du warst nicht Einzige. Ich habe einen Tag später bei einer Trainingsausfahrt, wir haben ja dort noch 3 Tage trainiert. Zweimal sind wir gemeinsam gefahren und einmal ist jeder für sich gefahren, weil wir ein bisschen unterschiedliches Programm gehabt haben. Vielleicht das auch noch zur Hintergrundinfo, wie so die letzten Tage ablaufen. Ich glaube, da geht es wirklich sehr viel darum, gut zu essen, gut regelmäßig zu schlafen und vom Training her ist es, glaube ich, sehr individuell. Also ich bin heuer nicht so viel gefahren, es waren noch 3 Stunden Ausfahrten dabei, aber gar nichts mehr zu tun oder ganz wenig zu tun ist halt echt für mich nicht so gut, weil da verliere ich meinen Rhythmus, da fühle ich mich nicht mehr so wohl. Da komme ich ein bisschen außer Tritt und trotzdem ist natürlich so, dass man sich hauptsächlich regeneriert, das heißt im lockeren Bereich bewegt. Ein Tag vor dem Rennen ist üblicherweise am Trainingsplan eine kurze Einheit von 1 Stunde mit ein paar kürzeren, intensiven Bereichen, wo man den Körper quasi wieder aktiviert und so aus dem Ruhemodus wieder unter Anführungszeichen aufweckt. Ja, und so war das bei mir. Bei dir war es ähnlich.
Genau, es ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr individuell. Sagen wir so, in der letzten Woche vor so einem Rennen, also ich rede jetzt nicht von einem kurzen Zeitfahren oder so, aber vor so einem 5000 Kilometer Rennen wirst du im Training nicht mehr verbessern, so, dass dir das auch was bringt. Das heißt, wenn du das mental aushaltest oder wenn du der Typ dafür bist, dann kannst du auch die Woche davor nichts mehr tun. Und es gibt Leute, die einfach eine Woche lang die Beine hochlegen und nichts tun.
Nein, ich muss da kurz, also nicht widersprechen, aber möchte nur ergänzen, du kannst jetzt nicht mehr wahnsinnig verbessern in der Woche vorm Rennen, aber du kannst auf den Tag genau in deinem besten Zustand sein oder du kannst auf den Tag genau nicht in deinem besten Zustand sein. Und bei mir ist es so, wenn ich eine Woche nichts tue, bin ich definitiv nicht in einem guten Zustand.
Genau, aber wie viel davon ist körperlich, wie viel davon ist dann einfach auch mental, ist eine andere Frage, also jetzt rein physiologisch, aber das Mentale gehört halt auch einfach dazu. Und bei mir ist es so, ich könnte schon den einen oder anderen Tag aussetzen, aber eine ganze Woche nichts tun, das würde ich auch nicht aushalten, weil man halt auch einfach diesen Rhythmus braucht und man setzt sich aufs Radl, man fährt und man ist ja wirklich, also, wir haben es in der Vorbereitungsfolge gesagt, ich habe wirklich viel trainiert, ich habe mich richtig gut gefühlt und man ist ja, wenn man so gut drauf ist, ja, also ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so körperlich fit wie da vor dem TCR, dann macht es ja auch richtig Spaß, dann setzt man sich ja gern aufs Rad und dann will man ja vielleicht das eine oder andere mal kurz in Wiegetritt gehen und dann mal kurz antesten, das fühlt sich ja gut an und das macht man dann in dem Fall halt sehr, sehr gern und da bin ich gern. Ich glaube, einmal 3 Stunden, einmal 2 Stunden, einmal 1 Stunde oder so. Einfach eine Runde gefahren, einfach um das zu fühlen, wie es sich anfühlt.
Und vor allem auch wirklich nochmal zu prüfen, ob alles in Ordnung ist, ne? Ob die Pedalplatten auf den Schuhen passen, ob der Sattel sie nicht verstellt hat, ob die Seitleittaschen alle gut montiert sind, ob nichts locker ist irgendwo. Also da ist man dann auch nochmal gut beraten, irgendwie so eine finale Testfahrt zu machen. Und ja, bei einer dieser finalen Testfahrten, es war die vorletzte Ausfahrt für mich, habe ich dann am Heimweg irgendwo im Uni-Bezirk von Santiago mein Rad abgestellt und habe ein Foto gemacht und in dem Moment kommt eine Windböe und das Rad fällt um und die Schaltung hinten ist komplett verbogen. Und dann habe ich dich schnell gefragt, du, wo ist bitte das gute Radlgeschäft, weil du hast ja auch gesagt, dass die sogar Specialized-Räder haben, also perfekt für mich. Und dann war ich am nächsten Tag sehr früh, wie das Radlgeschäft aufgesperrt hat, schon dort und habe gefragt, ob sie mir bitte helfen können.
Also vielleicht kurz bevor wir jetzt das Video anhören, dein Rad ist auf die Schaltwerkseite gefallen, ist aufs Schaltwerk draufgefallen und das Schaltauge war vielleicht verbogen.
Genau, und ich habe dann am Heimweg ein kurzes Video aufgenommen und das hören wir uns jetzt an.
So, ich gerade Radlkarton wegschmeißen. Und alles bestens, letzte Trainingsverteidigung gut gegangen, mit dem Flo gemeinsam 1 Stunde gefahren. Und jetzt werden wir uns noch eine Salatschüssel voll Nudeln kochen in der bescheidenen Küche. Die Ketten tauschen am Radl, die frisch gewachste. Und dann ist alles startklar gestern und heute hat es noch einen leichten Schreckmoment gegeben. Da habe ich gestern einmal beim Heimfahren vom Trainieren kurz gestoppt, als Radl angelangt. ist so eine brutale Windböe gekommen und hat mir das Radl umgeschmissen. Und natürlich genau auf die schlechte Seite, wo das Schaltwerk ist. Das Schaltwerk verbogen. Ich dachte, jo, passt. Ist jetzt so, werde ich daheim entweder ausbiegen oder es schalt auch umbauen. Ich habe natürlich eins mit, aber das würde ich mir halt gern fürs Rennen behalten. Aber Schaltung hat noch funktioniert, also habe ich mir gedacht, nicht so schlimm, aber ich fahre heute gescheit ins Radlgeschäft. So ist ein Profi machen und das gescheit ausbiegen. Im Radlgeschäft war so geil. Da waren, glaube ich, 20 Leute, das DCR fahren. Einen haben sie das Frühradl gestohlen, der hat ein neues Frühradl gekauft. Also, mit Dynamo, was jetzt nicht ganz leicht ist, dass das dem alles wieder hinhaut. Aber einer Frau ist ein Schrauben abbrochen vom Vorbau, beim Zusammenbauen vom Radl nachfliegen. Da ist jetzt das Gewinde, das Abbrochene drinnen im Vorbau, das müssen sie ausbauen. Der andere hat noch Schleich gebraucht, der andere hat noch die Schaltung einstellen lassen müssen. Dann hat noch irgendwer das Schaltwerk eingeschraubt nach dem Flug, die Schrauben abgenudelt, dass die Schrauben nicht mehr geht. Also die wildesten Sachen. Und es ist dann recht lässig, weil jeder hat so seine Ängste, dass irgendwas nicht zum Game gebracht wird und dann stehst du aber dort und dann ist das ganz cool. Weil du weißt, es hat fast jeder irgendwie noch Schere rein. Was ein bisschen blöd war, es ist dann nämlich beim Schaltwerk, es war nicht nur verbogen, es hat gestern am Abend hat es noch funktioniert. Und heute hat dann die Schaltung gar nicht mehr funktioniert. Also es ist nach unten schalten gegangen, aber nicht mehr nach oben. Also war irgendein, weiß nicht, Softwareproblem auch noch. Strom hat es gehabt. Aber er hat es dann mit einem anderen Schaltwerk gemacht. Dann hat er es entkoppelt, neu gekoppelt, 3-4 Mal aus- und eingesteckt und dann irgendwann hat es wieder funktioniert. Und jetzt passt alles, Schaltung ist, läuft wie geschmiert. Radl läuft wie geschmiert. Und ich habe ein Schaltaugproblem war vor 2 oder 3 Jahren auch schon mal gutes Omen. Da habe ich dann ja noch 2 Stunden vor dem Start das Schaltwerk im Geschrauft. Also, das wird schon passen. Und jetzt gehen Nudelwasser aufstellen, wenn der Flo dann kommt.
Flo, was hast du empfunden beim Essen? Was sagst du zu meinen Kochkünsten und zum Geschirr? Sprichwort Salatschüssel.
Ja, war super. Also ich habe nicht selber kochen müssen, das war schon ein Gewinn. Und Nudeln mit Fertigsauce, was kann man falsch machen? Hauptsache die Menge stimmt und wir haben wirklich ordentlich gegessen in den paar Tagen vor dem Rennen. Das hat sehr, sehr gut gepasst.
Ja, Fertigsauce, du musst jetzt schon
Einspruch
ergänzen. Ich habe einen Thunfisch hinzugefügt und zuvor habe ich Paprika angebraten in Olivenöl.
Das stimmt, ja, das also
das war, wir haben zwar
ausgezeichnet war das. Wir haben sehr, sehr gut gegessen und ordentlich, auch ordentliche Mengen.
Genau, Ballaststoffe haben wir gesagt, reduzieren wir, um auch für die Verdauung im Prinzip keine übermäßige Belastung mehr zu erzeugen. Aber ein bisschen frisches Gemüse irgendwie muss doch sein, finde ich. Ja, und wie es halt oft ist in so gemieteten Apartments, da ist halt das Trinkgefäß, ich will es gar nicht Glas nennen, das ist halt irgendwie sowas wie ein Eierbecher und das Geschirr, die Teller sind halt sowas wie Untertassen und deswegen, ich glaube, einer hat aus der Salatschüssel gegessen und einer aus dem Topf, oder?
Damit genau so, ja.
Einigermaßen geeignete Gefäße haben. Ich kann mich erinnern, ich hab auch schon öfters einmal in solchen Apartments oder so aus Blumenvasen getrunken, wenn es da keine gescheiten Trinkgläser gibt. Das war das einzig große Gefäß, das es gegeben hat.
Ja, ansonsten, wir haben jeder ein eigenes Apartment gehabt. Ich glaube, das war nicht schlecht, so die Tage davor, weil wenn wir uns dann gesehen haben, haben wir uns eh schon so gegenseitig nervös genug gemacht, wenn wir dann auch noch im gleichen Apartment gewesen wären. Und wir sind dann doch, was das Packen und das Herrichten und das Vorbereiten betrifft, sehr, sehr unterschiedlich. War, glaube ich, ganz gut, dass da jeder sein eigenes Apartment gehabt hat.
Ich habe sehr oft deine Fotos bewundert, wie du immer wieder alles geordnet und aufgelegt hast und schön im Quadrat, im rechten Winkel irgendwie, damit alles an seinen Platz kommt.
Genau, ich bin ja auch meine ganze Backliste mehrmals durchgegangen, habe dann im letzten Moment noch die Regenhose zurücklassen, nicht mitgenommen. Und ja, da muss man halt dann immer so Entscheidungen treffen. Und ich kann das halt immer so sehen. Ich bin da sehr optischer Typ und ich lege dann alles zusammen, lege das sehr schön auf. Und damit ich mir da einen Überblick verschaffen kann. Du hast das irgendwie im Kopf, du machst das ein bisschen anders bei dir. Ist das nicht so?
Ja, bei mir liegt alles auf einem Haufen und so 3 Stunden vorm Start, dann schaue ich schnell, ob alles da ist, ob wo irgendwas zu viel ist oder doppelt, das passiert mir auch und dann gebe ich es halt in die Taschen rein. So. Genau, da investiere nicht mehr Zeit als nötig, aber wie man es immer sagen, wir haben dieses Jahr einen sehr, sehr großen Luxus gehabt, weil der Lex, ein guter gemeinsamer Freund von uns und früher immer Race Across America Teammitglied und Fotograf und selbst Race Around Niederösterreich gefahren, der war dort auf Urlaub, einfach privat mit seiner Family und der hat dann von uns ein paar Fotos gemacht beim Start und wir haben ihm natürlich, der war mit dem Campingbus unterwegs, wir haben ihm ein paar Sachen mitgeben dürfen. Das heißt, es war nicht so, dass man zu Hause 100% alles wissen muss, was braucht man. Und wenn man zu viel mit hätte, muss man es wegschmeißen oder Bekleidung spenden, weil das macht ja das TCR, dass man quasi das T-Shirt, mit dem angereist ist, das muss man nicht wegschmeißen, da gibt es halt Kleiderspende. Sondern wir haben einfach einen Rucksack und die Werkzeugkiste ins Auto vom Lex stellen dürfen. Das hat das Ganze ein bisschen entspannter gemacht. Das heißt, ich habe einige Ausrüstungsgegenstände mitgehabt, wo ich daheim nicht mehr die Zeit gehabt habe, das wirklich hundertprozentig zu sortieren. Und das habe ich dann einfach vor dem Start gesehen, okay, ich habe 20 Kabelbinder mit, brauche aber nur 2 und 18 kommen dann ins Auto vom Lex zum Beispiel. Oder 2. Rettungsdecke, die war versehentlich irgendwie auch noch in meinem Ausrüstungsbeutel drinnen.
Ja, ich habe da schon vorher das daheim gemacht. Ich habe dem Lex jetzt nicht viel mitgegeben. Ich habe ihm mein Cap mitgegeben, dass man am Start kriegt, weil um das wäre es irgendwie schade gewesen, weil mitnehmen am Radl wollte ich es nicht und aufsetzen kann ich es nicht, das ist viel zu klein, es ist aus Baumwolle, es ist viel zu warm, damit hätte ich auch nicht fahren können, das wäre echt schade drum gewesen, so habe ich jetzt das coole Andenken dem Lex mitgeben können, habe es jetzt daheim, das ist sehr, sehr cool und die Regenhose, um die wäre es auch schade gewesen, die habe ich dem Lex mitgeben können.
Du hast noch bis zum letzten Moment überlegt, Schlafsack ja oder nein?
Genau, ich habe mich dann für den Schlafsack entschieden. Also ich bin jetzt, das war das erste Rennen, wo ich einen Schlafsack mit hatte. Ich bin sonst immer nur mit der Rettungsdecke gefahren, weil sie, beziehungsweise mit so einem Biwaksack, weil es bei manchen Rennen ist es verpflichtend, aber ich hätte es auch sonst mit, weil es schon fast keinen Platz wegnimmt und das wirklich Leben retten kann. Man hofft natürlich nie in so eine Situation zu kommen. Beides wollte ich natürlich nicht mitnehmen, beides braucht man auch nicht. Und ich habe natürlich vorgehabt, immer in Hotels zu schlafen, außer ich finde nichts. Und man kann diese Rettungsdecke, diesen Biwaksack, den kann man 2-3 Mal benutzen. Aber dann noch im 2. Mal, spätestens noch im 3. Mal, den kann man einfach nicht mehr so klein zusammenlegen. Und dann muss man weghauen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wer weiß, es ist doch ein sehr langes Rennen. Nimm ich lieber den Schlafsack und habe mich dann für den Schlafsack entschieden.
Ja, ich versuche in Sachen einmal den Sicherheitsgedanken, weil ich mir denke, es geht jetzt nicht nur darum, wo schläft man, wenn alles gut geht, findet man ein Hotelzimmer, schläft man im Freien, wie auch immer, sondern es kann ja sein, dass du irgendwo einen Sturz hast oder jemand anderer einen Sturz hat und du brauchst jetzt einfach schnell irgendwas, wo du dich wärmen kannst oder wenn du warten musst, bis irgendjemand kommt, der da helfen kann oder bis die Rettung kommt oder was auch immer. Also ich bin da immer gern auf der sicheren Seite, auch wenn ich weiß, ich werde den Schlafsack wahrscheinlich zu 80% nicht verwenden und wenn man irgendwann einmal ein Powernap macht im Freien, ginge das auch ohne, aber trotzdem ohne Schlafsack zu fahren, habe ich bisher noch nicht übers Herz gebracht. Oder besser gesagt, ich habe das Race Across America Denken, wo du quasi ein Auto voll mit Ersatzteilen, mit Ausrüstungsgegenständen hast, wo du für jedes Problem die Lösung dabei hast, quasi, das Denken habe ich immer noch im Kopf drinnen und ich kann nicht einfach drauf losfahren und sagen, ah, das wird schon gut gehen. Ich bin Optimist, da wird schon nichts passieren, sondern ich möchte gern das Gefühl haben am Start, egal was passiert, ich bin für jedes Problem gewappnet.
Genauso habe ich das auch. Bei mir war einfach nur die Frage, wie sehr will ich gewappnet sein. Also die Rettungsdecke ist für den Notfall und der Schlafsack ist sowohl für den Notfall natürlich, weil er die gleiche Wärmeleistung erbringt als diese Rettungsdecke, aber natürlich dann auch mit der Option, ich habe ja dann auch nicht gewusst, auf der Fähre kriege ich eine Kabine oder muss ich an Deck schlafen, und ich kenne das, ich bin früher, waren wir oft in Griechenland, da sind wir mit der Fähre hingefahren, es kann schon ungemütlich werden an Deck auch, und dann hat das dann im Endeffekt alles für den Schlafsack gesprochen.
Hast du ein Schaltauge dabei?
Schaltauge habe ich dabei.
Weil ich das vorher in dem Video kurz angerissen habe, nochmal kurz die Anekdote, vor 3 Jahren ist mir das passiert, da habe ich SRAM-Schaltung am Radl gehabt, war bei der Startnummernausgabe, bei der Registration, und da wird ja auch dein Rad gecheckt, ob Bremsen funktionieren, ob das Licht in Ordnung ist, ob du die roten Reflektorsticker oben hast für die Sicherheit. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob es ein Mechaniker war, auf jeden Fall derjenige, der das halt gemacht hat, sagt, übrigens, dein Schaltwerk hinten ist verbogen. Und ich habe mir gedacht, aha, seit 8 Monaten habe ich das Radl, und seit 8 Monaten denke ich mir, diese SRAM-Schaltung ist einfach wirklich schlecht, weil sie schaltet so ungenau. Und dann ist mir eingefallen, dass mir am ersten Tag, wo ich das Radl gekriegt habe und ich habe es fotografiert für Instagram, ist mir das Rad umgefallen wegen einer Windböe. Und da hat es aber das Schaltwerk nur so minimal verbogen, dass ich es nicht gemerkt habe. Und jetzt ist mir das nicht aufgefallen, dass eigentlich vom ersten Tag weg die Schaltung verbogen war. Und dann habe ich wirklich 2-3 Stunden vor dem Start das Schaltwerk umgebaut, also das Schaltauge eingebaut, das ich als Reserve mitgehabt habe, und bin dann nach 8 Monaten das erste Mal am Radl gesessen und habe mir gedacht, naja, die Schaltung ist eigentlich doch, geht besser, wenn das Schaltauge nicht verbogen ist. Genau, und da habe ich dann ja das Rennen gewonnen im Nachhinein und habe mir gedacht, passt, das ist jetzt das gute Omen für 2025.
Warst aber dann ohne Ersatzschaltauge unterwegs?
Damals habe ich das Verbogene mitgehabt als Ersatz, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt das aktuelle wirklich komplett kaputt wird beim Sturz, habe ich zumindest das leicht Verbogene mit. Ja, aber es war ein in Ordnung sich befindliches, habe ich nicht mehr dabei gehabt, nein.
Aber es ist total lustig, wenn man da mit anderen redet, wenn man mit dir spricht, wie jeder so seine eigenen Trauma, möchte ich es fast nennen, mitnimmt in seine Packliste danach. Also mir ist noch nie, also ich fahre jetzt seit 35 Jahren Fahrrad, mir ist noch nie das Schaltauge gebrochen. Aber man hat halt einfach ein Schaltauge dabei, weil das einfach ein Teil ist, den kann man fast nicht nachkaufen. Also das ist nicht so, dass
es so viele verschiedene gibt.
Das ist nicht so, dass man einfach in ein Radlgeschäft geht und man kann ein Schaltauge kaufen. Das Passende vor allem. Das ist einfach, es nimmt keinen Platz weg und es ist wirklich was so gut wie jeder mit hat. Aber ab dann gehen die Listen mit, was man mitnimmt, vor was man Angst hat, schon brutal auseinander. Das finde ich immer total spannend. Also da gibt es Leute, die haben wirklich Speichen in 4-facher Ausführung mit. Für vorne, hinten, für rechts, links, für innen, außen. Ich habe noch nie, also ich schon 3-4 Mal einen Speichenriss gehabt, aber da habe ich immer problemlos weiterfahren können. Also für mich ist es nie ein Thema gewesen, Speichen mitzunehmen.
Auf dotwatcher.cc gibt es immer eine große Ansammlung von den ganzen verschiedenen Rädern inklusive Gepäck. Und das ist halt so individuell, wie die Menschen sind. Du siehst du jede Kombination von Taschen, jede mögliche und unmögliche Kombination, Flipflops hinten drauf und ein Kaffeehäferl hinten drauf und 2 Minitaschen, wo du denkst, bitte, wie kann man da irgendwas mitnehmen? Da hat gerade mal ein Mini-Tool Platz und eine Rettungsdecke und fertig. Bis hin zu Lenker, Querrolle und an der Gabel noch 2 Taschen links und rechts und hinten noch die 3., 4. Trinkflaschen oben und ein Rucksack noch dazu. Also es ist unglaublich, wie unterschiedlich das alles ist. und ich glaube, das eine Rad, wo vorne eine Melone als Verpflegung mit oben aufgeschnallt war, ich glaube, das war vielleicht wirklich ein bisschen Spaß, aber das hat super gut ausgeschaut.
Vielleicht ganz kurz zur Stimmung von uns. Also bei mir war es wirklich so, ich war extrem nervös. Also ich war schon die Wochen vorher, vor dem Abflug, wirklich nervös. Auch so, wie ich es noch nie erlebt habe. Also ich bin immer wieder so vor den Rennen so ein bisschen nervös, so ein bisschen aufgeregt. Aber so lang vorher war ich noch nie so nervös und dann auch wirklich vor Ort in Santiago war wirklich fast unerträglich. Also da war ich wirklich unglaublich nervös die ganze Zeit. Immer so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Morgen. Also mir war nicht schlecht. Ich habe ohne Probleme essen können. Das war wirklich reine Nervosität. Es war eigentlich ungewöhnlich, möchte ich sagen.
Ja, ich glaube, da haben wir uns ein bisschen unterschieden. Für mich war es, Aufregung ist immer dabei. Nervosität würde ich es nicht nennen, sondern eher so die ein bisschen Unsicherheit. Ist eh tatsächlich alles in Ordnung? Habe ich wirklich nichts vergessen? Und im letzten Moment merke ich dann, okay, wie soll das jetzt doch alles in meine Taschen reinpassen? Ich habe doch ein bisschen zu viel mit dabei. Meistens dann Essensvorräte, die ich dann zur Hälfte doch nicht einpacken kann. Aber andererseits, wenn ich das 3 Tage vor dem Start schon final mache, dann bin ich auch nervös am Ende. Und mir ist lieber, ich mache die letzten Tätigkeiten kurz vor dem Start, weil dann ist eben der letzte Tag nicht mehr so lange. Und ja, und dann ist eigentlich wirklich so, ich bin sehr geduldig, ich bin überhaupt nicht ungeduldig, aber am letzten Tag kann ich es dann echt nicht mehr erwarten, bis es endlich losgeht, weil der Moment einfach so herbeigesehnt wird, wann man endlich Radl fahren darf und das Ganze hinter sich lassen kann, weil ich weiß halt schon, wenn ich dann ins Rennen starte, dann wird es im Kopf ganz ruhig und dann kommt man in den Flow und dann kann man das alles genießen und bis zum Start ist es halt immer eine gewisse Anspannung.
Ja, dazu kommt, also wir sind ja so, du bist eher die Nachteule, ich bin eher der Frühaufsteher-Typ, dass für mich dann auch dieser Sonntag so extrem lang war. Also Start um, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, 20 Uhr?
20 Uhr.
20 Uhr am Sonntag. Also dieser Sonntag, der war halt dann auch noch so extrem lang für mich. Also der ist mir ewig vorgekommen. Natürlich stellt man sich vor, man macht ein klassisches Nachmittagsschläfchen oder so. Also keine Chance. Keine Chance natürlich. Also es war dann wirklich extrem lang, bis es endlich losgegangen ist.
Ja, die Registration am Vormittag bringt ein bisschen Abwechslung ein. Also wo man dann seine Kappe abholt und das Rad checken lässt und sich quasi wirklich offiziell für den Start nochmal final anmeldet oder
halt sein Tracker zeigt, bekommt,
dass man da ist, genau den Tracker holt. Und so richtig finde ich bewusst, wir dann erst, wie groß das Ganze ist, beim Briefing am Nachmittag. Das ist 17 Uhr, das dauert eine halbe Stunde. Der Rennleiter, in dem Fall der Andrew, hat in einem großen Veranstaltungssaal vorhin auf der Bühne nochmal kurz die Regeln erklärt und uns hingewiesen auf die Dinge, die wichtig sind, vor allem, und das finde ich wirklich super, aufs Thema Sicherheit. Also natürlich möchte jeder schnell sein und natürlich geht es darum, gutes Rennen zu haben, aber das Allerwichtigste ist, wieder gesund heimzukommen. Und das hat bei mir zumindest schon wieder einen ganz, ganz starken Eindruck hinterlassen, weil man denkt, ja wirklich, weil es hat eine Gedenkminute gegeben für einen verstorbenen Teilnehmer, der letztes Jahr das TCR gefahren ist, heuer leider nicht mitfahren kann, weil er im Frühling einen tödlichen Unfall gehabt hat, in einem Verkehrsunfall. Und da wird dann schon bewusst, hey, wir haben jetzt zwar ein Jahr trainiert, wir wollen schnell sein, wir wollen sagen, wofür wir trainiert haben, aber unterm Strich echt Sicherheit und keine Dummheiten machen, nicht noch 5 km/h schneller bergab fahren, nicht zu lang in die Müdigkeit reinfahren, sondern alles bis zu einem gewissen Level, bis zu einem gewissen Grad und dann HSC aufpassen.
Ja, was mir da das erste Mal dann auch bewusst worden ist, wie groß das Ganze ist. Also man ist natürlich schon die Tage vorher, man trifft immer wieder andere Radlfahrer und man erkennt sofort die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, das ist ganz klar. Aber es sind halt so vereinzelte Begegnungen. Aber wenn man dann dort wirklich mit 399 oder so anderen in dieser Mehrzweckhalle sitzt, dann wird einem das echt bewusst. Jetzt ist es wirklich soweit und jetzt passiert es tatsächlich. Also jetzt bin ich wirklich beim TCR und jetzt geht's wirklich bald los. Also es war schon von der Stimmung her für mich sehr, sehr cool und beeindruckend.
Und was das Ganze dann wieder aufheitert, ich muss jetzt lachen, weil ich finde, das ist einer der Menschen, der immer sympathisch ist, immer lustig und ich mag den Typen so gern, das ist der Justinas Leweka. Und der kommt zum Beispiel, ich habe den bei einer Radlfahrt getroffen, das war zwei Tage vor dem Start, und er sagt zum Beispiel, ja, er muss heute am Abend noch seine Route planen. Er hat bis jetzt noch nichts geplant, er muss das noch schnell erledigen. Zumindest bis zur Fähre möchte er planen, weil den letzten Teil quasi über den Balkan, das plant er dann, wenn er auf der Fähre ist. Und der lacht immer so, der hat keinen Stress. Und da denke ich mir, ja, wir beide haben uns da irgendwie, ich meine, wir waren auch gut drauf, ganz klar. Aber du triffst dann andere Leute und denkst dir, hey, so locker drauf wie die, ich finde es jetzt nicht empfehlenswert, ohne geplante Route zum Start hinzugehen. Aber es geht auch so. Und irgendwie das Leben genießen und trotzdem gut vorbereitet sein, ich glaube, beides hat seinen Reiz.
Ja, und dann sind es aber immer noch 2,5 Stunden bis zum Start. Und das waren dann wirklich die längsten. Also solange sie der Sonntag zart hat, aber diese 2,5 Stunden, bis man dann wirklich da vor der Kathedrale da losgefahren sind, das war wirklich eine lange, lange Zeit. Hat sich echt ewig angefühlt.
Aber bevor jetzt der Podcast genauso sich zart, springen wir schnell zum Start und ich habe dann nochmal das Handy gezückt und uns beide quasi gefilmt und der Lex und die Clara waren auch schon da.
Bevor jetzt alle komplett nervös werden, Flo, wie geht's dir?
Super.
Wie aufgeregt?
Sehr, aber wird schon werden. Jetzt die paar Minuten halte ich auch noch aus. Ich halte seit 4 Tagen aus, jetzt schaffe ich es aber.
Clara und Lex, wie aufgeregt seid ihr?
Alter, Fukas. Aber so, ich kann den Flo ein bisschen beruhigen.
Am 8. ist Start. 420 Leute werden fahren. Aufgeregt sind alle. Freuen dann sie alle. Und sehr bewegender Moment immer wieder. Wenn man weiß, man hat ein Jahr lang für das trainiert und jetzt steht man da und jetzt gibt es keinen Zug mehr.
Ja, und dann mit 4 Minuten Verspätung um 20.04 Uhr sind wir dann tatsächlich losgerollt. Und es geht mitten in der Altstadt von Santiago, direkt vor der Kathedrale geht's los. Und dann geht's gleich mal in so eine ganz enge Gasse rein. Und da habe ich ein bisschen geschlafen und dann bin ich wirklich als einer der Letzten dann da von diesem Platz runtergekommen, weil ich da wirklich im Stau gestanden bin und dann wirklich ganz, ganz hinten in den Parcours rein.
Was ich also super finde, wenn du am Start stehst und du hörst ungefähr 400 oder 420 Mal einen Radlcomputer piepsen, wenn jeder auf Start drückt. Das ist unglaublich.
Und dann auch am Anfang noch, also bei jeder Abbiegehinweis, den kriegst du
richtig
100 Mal, weil es überall piepst rund um dich herum.
Der Lex hat ja quasi von den ersten Minuten dann berichtet. Der hat uns dann noch ein Video geschickt und das spiele ich jetzt auch noch mal kurz vor.
Einen wunderschönen guten Abend aus Santiago de Compostela. Ich möchte euch begrüßen hier. Ich stehe jetzt in Vertretung von Flo Kraschitzer da, weil der fährt ja bei seinem Radrennen mit. Da wo ich jetzt bin, ist eine ganz komische, heilige Mischung aus Pilgern. Die einen haben ihr Ziel erreicht, die anderen starten. Und jetzt mal schauen, da hinten sind ganz viele so voll bepackte Leute. Schräge Stimmung, aber cool. Ich wünsche euch schönes Dotwatchen und ich schicke euch dann nochmal ein Bügel von die zwei verrückten Grazer namens Florian und Christian Strasser. Übrigens, ich habe old-fashioned Kraschitzer Hemd hatte an. Mit 10 Minuten Verspätung sind die Jungs gestartet. Straps fuhren weg. Wahnsinn. Und der Flo hat wieder mal tief gestapelt. Ungefähr 50. von hinten. Flo, gib Gas, du kannst mehr.
Ja, wie der Lex erzählt hat, du hast ein bisschen nicht den besten Start erwischt, sozusagen.
Ganz genau. Und was du vorher gesagt hast, also du hast gesagt, in dem Moment, wo man losrollt, dann wird man ruhig, dann wird sein Gehirn ganz ruhig, dann ist man einfach total fokussiert und dann fährt man einfach nur mehr Radl und nichts kann einen mehr aus der Ruhe bringen. Das kenne ich aus allen anderen Rennen und das war bis jetzt jedes Mal so. In dem Moment, wo du loslegst, bin ich immer ganz, ganz ruhig geworden. Es war dann alles in Ordnung. Ich habe dann einfach, dann nimmt man einfach so, wie es kommt. Nur bei diesem Rennen ist mir das nicht passiert, beziehungsweise nicht gelungen. Ich war dann auch während dem Radfahren noch so nervös. Und dieser innerliche Druck, diese Nervosität, die ist einfach nicht und nicht weggegangen. Und das war wirklich so ein bisschen unangenehm, beziehungsweise ich habe es nicht so richtig einordnen können und habe nicht so recht gewusst, was tue ich jetzt mit dieser Nervosität, mit diesem Druck. Das kenne ich nicht. Was passiert da gerade mit mir? Wie geht es jetzt weiter? Wieso? Das halte ich jedenfalls keine 14, 15 Tage aus, wenn das mein Zustand bleibt. So kann ich nicht 15 Tage Rad fahren. Und dann bin ich halt einfach trotzdem, hab auf meinen Wattmesser geschaut, bin einfach so gefahren, wie ich es mir vorgenommen habe. Ganz strikt danach, eher ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen konservativer und habe halt dann einfach beobachtet, wie es da jetzt weitergeht und was da jetzt weiter passieren wird.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du irgendwie richtig gut eingefunden hast?
Ja, es hat wirklich extrem lang gedauert. Also ich bin erst, also wie gesagt, Start war um 20 Uhr und ich habe erst so um 5 Uhr in der Früh, also nach erst 10 Stunden, habe ich so diese Ruhe, diese innere Ruhe und das dieses Gefühl gehabt, so jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt geht das Rennen richtig los und jetzt bin ich in dem Flow und in dieser Zone drinnen, die ich von den anderen Rennen kenne und jetzt kann ich es anfangen genießen und das hat wirklich sehr, sehr lang gedauert. Ich habe mich zum Glück bis dahin nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen, sondern habe mir gedacht, es wird schon kommen, es wird schon passen, es wird schon gehen. Aber es hat wirklich, wirklich lang gedauert und ich habe so um diesen Zustand wirklich ein bisschen kämpfen müssen, dass ich den erreichen kann.
Wie war es für dich mit ein bisschen Gespräche mit anderen? Weil das war für mich schon, ich meine, sagen wir vielleicht nochmal dazu, der Startparcours war 130 Kilometer, so in der Größenordnung.
In der Größenordnung, ja.
Genau, also ich habe irgendwie gedacht, es wird wahrscheinlich 5 Stunden dauern, weil es doch relativ viel Höhenmeter hat zu Beginn, sehr, sehr hügelig, bis man an die Küste kommt, dort wird es dann ziemlich flach. Aber ich muss sagen, das Reden mit anderen, das taugt mir auch immer extrem. Also wenn man einfach nochmal ein bisschen Smalltalk, ein paar Minuten, man darf natürlich nicht zu lange, wobei am Startparcours, wo der Pulk quasi noch zusammen ist, da wird jetzt niemand eine Strafe bekommen, wenn man da jetzt längere Zeit nehmen und fort und plaudert, weil du sowieso noch der große Pulk irgendwie. Aber ich finde es schon super, sie nur ein bisschen auszutauschen. Das bringt dann auch wirklich so auf angenehmere Gedanken, wie wenn du quasi schon mit dir allein bist und vielleicht noch irgendeinen Zweifel hast, habe ich was vergessen, ist wirklich alles da, passt es eh jetzt so, wie es tatsächlich läuft oder habe ich irgendwas quasi nicht bedacht, weil das sind eigentlich die quälenden Fragen, die du im Kopf herumgeistern. Und wenn man mit anderen redet, zum Beispiel mit dem Viktor, mit dem späteren Sieger auch noch ein bisschen geplaudert, habe mich gewundert, dass er auch sehr langsam startet, so wie ich, währenddessen viele andere einfach fuhren, weg attackiert haben wie Raketen. Das war für mich, so wie bei jedem Rennen, erstaunlich. Der Viktor war sehr entspannt auf den ersten 50 Kilometern oder so, wo ich ihn dann das letzte Mal gesehen habe.
Ja, also die Gespräche waren gute Ablenkung. Haben aber jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich weniger nervös war. Und also es war nicht so eine Nervosität wie, habe ich was vergessen, habe ich genug trainiert. Diese Gedanken habe ich gar nicht gehabt. Es war einfach wie halt die Tage vor dem Start. So einfach so, ich kann es nicht besser beschreiben als Nervosität, aber ich habe jetzt keine irgendwie negativen Gedanken gehabt, sondern ich habe einfach so dieses Gefühl im Morgen gehabt, dass ich nervös und aufgeregt bin. Aber ich habe auch viele gute Gespräche geführt. Das war immer sehr nett, sehr respektvoll. Und ja, dann bin ich irgendwann ins Fahren gekommen. Ich habe auch ein sehr, sehr, sehr cooles Gespräch gehabt mit einem Briten, was leider den Namen nicht mehr, und der ist neben mir hergefahren, hat mir so angeschaut und hat über das ganze Gesicht gestrahlt und er hat gesagt, kannst du es glauben? Wir sind beim TCR am Start. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht geil, dass wir da am Start sein dürfen und dass wir da mitfahren dürfen? Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, genau so, das ist die richtige Einstellung. Das ist so cool, dass du das so aussprichst. Und ja, es hat bei mir dann trotzdem noch 4-5 Stunden dauert, bis ich wirklich in diesen Flow reinkommen bin. Aber das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, ja, du hast recht. Und genau so, das ist das Mindset, das man braucht für so ein Rennen. Und ja, später ist es dann auch gekommen. Aber in dem Moment war es noch nicht, es ist nicht so, dass ich es jetzt sofort umgeschalten habe. Aber das hat mir so den richtigen Denkanstoß gegeben.
Finde ich super, ja. Wenn man das so sieht, ihr im Nachhinein, also was heißt im Nachhinein, sondern kurz eigentlich vorm Ende vom Parcours mit einem Kanadier gesprochen, zuerst mit einem Neuseeländer, den ich letztes Jahr schon getroffen habe in Roubaix beim Start, dann mit der Jana Kesenheimer habe ich geplaudert, das war sehr super, weil sie eben auch schon die Erfahrung hat vom letzten Jahr, und dann habe ich mit einem Kanadier noch geredet und ihn habe ich dann gefragt, hey, warum attackierst du bergauf so dermaßen brutal mit so einer wilden Geschwindigkeit? Und das hat mich dann ein bisschen verstört, muss ich sagen, weil er hat gesagt, naja, er kann eh nur 3-4 Tage fahren, also er hat irgendwie gewusst, er wird es nicht finishen, und so lange fort möchte er zumindest Spaß haben. Und ich habe ihn dann gefragt, naja, aber würde es nicht auch Spaß machen, vielleicht ein bisschen dezenter zu starten und dafür bis ins Ziel zu kommen? Und das hat ihn dann ein bisschen zum Nachdenken angeregt und da haben wir irgendwie gedacht, das ist eine mentale Einstellung, die ich nicht verstehe. Quasi solange er fit ist, möchte er Vollgas geben, weil er weiß, er wird es eh nicht schaffen. Und es hat er schon, glaube ich, beim Startparcours ein paar Startnummern gegeben, wenn man sich das anschaut am Replay vom Follow My Challenge, die einfach den Startparcours nicht ganz gefahren sind. Also ich denke mal, es gibt nicht genügend Startplätze. Es gibt Leute, die kriegen keinen Startplatz. Und wenn ich dann jemand bin, der das so komplett respektlos und irgendwie mit einer Einstellung angeht, wo ich weiß, ich kümmere mich nicht um die Regeln, ich fahre nicht nach dem Parcours, ich werde nicht in die Wertung kommen, ich werde nicht bis ins Ziel kommen. Wenn das mir von vornherein klar ist, denke ich mir, warum nehme ich dann anderen den Startplatz weg? Das ist halt irgendwie ein bisschen ein Gedanke, den ich nicht ganz verstehe bei manchen Leuten. Wenn unterwegs irgendwas nicht mehr funktioniert und man schafft es nicht, man hat sich Bestes gegeben, kann immer passieren. Aber wenn man von vornherein sagt, naja, ich fahre einfach deswegen mit, weil es Spaß macht, aber ich komme sowieso nicht an, das finde ich ein bisschen schade.
Ja, finde ich auch schade für die, die keinen Startplatz kriegen. Es ist wirklich nicht leicht, einen Startplatz zu bekommen. Es bekommt nicht jeder oder jede einen Startplatz, und dann sowas zu hören, ist schon hart. Ja, aber wie gesagt, ich bin dann erst immer noch ein paar Stunden spät. Aber das war echt so ein gutes Gespräch. Das hat mir, ich glaube, einfach so den Kopf gerade gerückt oder einfach mir die richtige Perspektive geben. Ich glaube, das war's. Es ist halt einfach so, ich habe das auch erzählt, ich habe das vor dem Three Peaks ein bisschen gehabt, wenn man Rennen einfach so, ja, schauen wir mal, was passiert, dann ist man weniger nervös, wie wenn man so richtig viel investiert. Und das habe ich. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel investiert, sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel trainiert, sehr hart trainiert, sehr gut trainiert. Ich war wirklich auch in einer körperlichen Top-Verfassung. Und dann will man natürlich auch, das zeigen ist vielleicht das falsche Wort, aber dann will man halt auch abliefern, oder? Dann will man sein Potenzial abrufen und wirklich das, was man sich erarbeitet hat, auch irgendwie auf die Straße bringen. Und dadurch war vielleicht auch der Druck so groß in dem Moment bei mir.
Stichwort Unbeschwertheit, Unbekümmertheit. Ich glaube, das ist, wie du sagst, ja, wenn du was spontan machst, ist beim DCR halt schwierig, weil das sehr viel Vorbereitung erfordert. Aber ich muss auch sagen, ich bin einmal zum Beispiel nach Borrego Springs zu 24-Stunden-WM gefahren, das habe ich eine Woche vorher entschieden. Und das war eins der besten Erfahrungen oder eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Wirklich einfach drauf los, dass ich Radl fahren kann, habe ich gewusst. Das andere war alles komplett neu und das war sowas von unbeschwert und locker. Und das ist halt bei großen Rennen schwierig umzusetzen, ne? Weil du musst halt, du kannst nicht einfach. Außer du hast Justinas, dann kannst du es machen. Das sagst du vorher einmal das DCR mit und überleg mir die Route kurz vorm Start.
Genau, also wie ich dann auch gesagt habe, ich bin relativ spät da von diesem Hauptplatz in Santiago runtergekommen, habe am Startparcours wenige Leute überholt. Also wie gesagt, ich bin innerhalb des Leistungsspektrums, das ich fahren sollte, das mir der Max auch vorgegeben hat, geblieben, aber eher ein bisschen auf der konservativen Seite, also am unteren Ende des Spektrums, habe fast niemanden überholt und das Besondere am Parcours war ja, dass man da wirklich ganz raus zum Cap Fisterra fährt und dann den gleichen Weg wieder zurück. Und dann hat das Rennen erst so richtig begonnen. Und wir sind da am Weg zum Cup raus, sind mir so, so, so viele Leute entgegengekommen. Und ich habe natürlich schon, glaube ich, eine realistische Einstellung gehabt von dem, was ich kann und was ich leisten kann. Und es war dann halt schon so ein bisschen so ernüchternd, sagen wir es so, wirklich, wie viele Leute mir da entgegenkommen sind.
Ja, du weißt ja schon von mir, oder, dass ganz, ganz viele am Anfang sehr schnell fahren. Es war jetzt nicht überraschend. Du kennst das auch von allen anderen Rennen, von Three Peaks und wo auch immer.
Ja, aber das waren ja, das waren jetzt nicht 20 oder 30 Leute oder 100 Leute, das waren ja Hunderte. Also das war wirklich unglaublich, wie viele Leute mir da entgegengekommen sind.
Vielleicht machen wir es so. Ich habe ein Video, das ich gemacht habe, genau zu der Zeit, wo es auch ums gleiche Thema geht. Und dann hätten wir für heute die Vorbereitung besprochen, den Startparcours. Und wir können bei der nächsten Folge weitermachen mit Parcours 1 und Checkpoint 1. Wie findest du das?
Ja, spür mal ab dein Video. Vielleicht fällt mir dann dazu noch was ein.
4 Kilometer habe ich noch bis Ende vom Parcours. Dann das Ende der Welt, weil Fisterra heißt es dort, wo quasi die Strecke jetzt dann aus ist. Und das heißt, du ersetzt dafür wie Servus! Ende der Welt. 4 Kilometer noch, das heißt, wenn ich dann umdrehe, weil ich muss ein Stück zurückfahren, bevor es Richtung Norden geht, komme ich die gleiche Strecke wieder durch. Jetzt sind mir 3 Leute schon entgegengekommen. Das heißt, ich habe noch nicht aufs Tracking geschaut. 3 Leute sind aber fix vor mir, wahrscheinlich werden so 10, 15, 20 schätze ich vor mir sein. Aber nicht mehr wie 8 Kilometer. Jetzt werde ich schauen, dass ich da mein Speed beibehalten kann. Es geht extrem gut. Die Füße werden immer besser. Ernährung passt, Wetter passt. Ich fahre meine 270 Grad im Schnitt. In der ersten Stunde sind die Leute links und rechts an mir vorbeigefahren. Und jetzt fahre ich immer noch die gleichen Warte zu, die Leute alle wieder ein. Immer wieder faszinierend. Yeah!
Ich habe das noch nicht Fakten gecheckt. Ich glaube, es waren auch mehr Leute von mir, weil du siehst ja dann nur die, auf dem kurzen Streckenabschnitt, Stück,
wo man Gegenverkehr hat. Das habe ja ich dann auch noch mitberechnet. Ich habe ja dann auch noch gewusst, okay, und das sind jetzt nicht die allerschnellsten, das sind jetzt nur die 8 Kilometer vor mir sind. Ich glaube, 4-5 Kilometer ist das Stück, wo man wirklich fix Gegenverkehr hat. Und dann gibt es noch einige, die schon mir vorbei sind quasi und schon Richtung Checkpoint 1 fahren. Das habe ich dann auch noch mitberechnet. Und das hat, aber wie gesagt, es ist so ein langes Rennen und das habe ich in dem Moment auch gewusst. Und ich habe mir jetzt auch keine Sorgen gemacht. Und ich bin ja, das habe ich vorher auch ganz klar gesagt, ich fahre ja nicht auf ein Ergebnis. Ja, wenn 100 Leute schneller sind als ich, dann ist das einfach so, ist das zu akzeptieren. Wenn ich meine bestmögliche Leistung abrufe, ist das dann auch in Ordnung so. Aber es war halt dann trotzdem ein Moment, was du denkst. Du arbeitest so hart und du fährst so brav. Du fährst ja auch, also wenn man da 5-6 Stunden mit 230 Watt fährt, das ist ja nicht nix, auch bei meinem Körpergewicht. Und dass dann trotzdem so viele Leute so viel schneller
gefühlt fahren alle schneller wie du, oder? Das bockt man irgendwie am Anfang nicht.
Ja.
Und aber wenn du jetzt gesagt hast, zu deiner Einstellung, du musst ich nur eins dazu sagen, du hast gesagt, du fährst jetzt nicht auf Resultat, du willst halt schon dein Bestes geben, aber ganz wichtig, du hast zu mir vor dem Rennen gesagt, du fährst nicht für den Podcast. Es kann passieren, dass es keine einzige Sprachnachricht von dir gibt, du fährst nicht deswegen mit, damit wir jetzt in Sitzfleisch irgendwie super Geschichten erzählen können, du fährst das Rennen wirklich für dich und wenn es passt, erzähl mir was im Podcast, wenn es passt, gibt es ein paar Aufnahmen, aber das ist für dich wirklich nicht an vorderster Stelle. Also du bist kein Influencer, der jetzt irgendwie, um Geschichten zu erzählen, dieses Rennen fährt.
Genau, das war mir ganz wichtig klarzustellen. Und das ist jetzt auch nicht von meiner Seite irgendwie böse oder negativ gemeint, aber ich habe vor dem Rennen und unter meinen Strava-Posts halt ganz oft gesagt, ja, wir freuen uns auf die Geschichten im Podcast. Und das ist ein schönes Kompliment und das nehme ich also an. Das heißt einfach, ihr hört uns gern zu und ihr wollt von mir was hören, aber für mich war das einfach wichtig, das klarzustellen, dass der Grund ist nicht, um Content zu machen. Also ich fahre das Rennen nicht, damit ich Content habe, um 10 Episoden Sitzfleisch zu füllen, sondern das war mir schon wichtig, das nochmal klarzustellen, auch für mich selber, weil wenn man jetzt jeden Tag 10, 15 Nachrichten kriegt, wir freuen uns auf die Geschichten im Podcast, dann muss man das auch wirklich klar sagen, was ist der Grund, warum fahre ich das, was ist meine eigene Motivation, das Rennen zu fahren. Und deswegen war mir das wichtig, das nochmal auch klarzustellen.
Was am Anfang schon zu sehen war, der Abdullah Seinab, der voriges Jahr so extrem gut gefahren ist, wo heuer wieder alle gedacht haben, der wird wieder um einen Sieg mitfahren, der ist extrem stark und gut drauf, der hat leider schon zu der Zeit fast das Rennen aufgeben müssen, der ist dann kurz nach dem Startparcours schon irgendwie ausgeschwenkt und hat dann das Rennen abgebrochen. Es hat dann quasi das offizielle Statement war, er war vor dem Start schon angeschlagen und nicht 100%ig fit und hat es trotzdem probiert und hat dann relativ bald gemerkt, dass es für ihn jetzt nicht mehr weitergeht. Also das war eines der ersten Dinge, die ich mitgekriegt habe, aber immer sagen, ich habe sehr selten die ersten 5 Stunden ausgehalten bei einem Rennen, ohne auf den Tracker zu schauen. Ich bin normal sofort im Rennmodus drinnen und schaue ziemlich vom Start weg, wo bin ich, was sind die anderen, wie schaut's aus. In diesem Rennen habe ich das echt erst nach dem Startparcours gemacht und dann habe ich das eines der ersten Dinge, die ich gesehen habe, der Abdullah ist nicht mehr im Rennen.
Ja, wie geht's dir damit, wenn ich dir sage, ich habe während des gesamten Rennens kein einziges Mal auf den Tracker geschaut?
Wir werden drüber reden. Ich glaube, du hast am letzten Tag, oder? Hast irgendwie angefangen, ja, mit deiner Platzierung irgendwie
das dich
zu beschäftigen. Und du hast dann am letzten Tag mitunter deswegen auch wirklich mental zu kämpfen gehabt. Aber für mich ist das unvorstellbar. Wie kann man nicht auf den Tracker schauen? Hast du auch nicht selbst kontrolliert, ob du am richtigen Weg bist? Wenn du zum Beispiel einen Parcours fährst oder so?
Ich habe den GPS-Parcours am Garmin gehabt. Ja. Da habe ich mich einfach 100%ig drauf verlassen und habe das nicht mit dem Tracker, der eh nicht so genau ist, gegengecheckt. Dann habe ich mich einfach auf das verlassen, was ich in der Planung gemacht habe.
Interessant, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind.
Vielleicht ganz kurz, also du hast das angesprochen. Der Startparcours war vorgegeben. Der hat geendet am Cabo Fisterra. Bei dem
Finisterra ist beides richtig.
Genau. Am Ende der Welt, Finisterra. Und ab dort bis zum nächsten Parcours freie Routenwahl. Aber nachdem das Ende der Welt ist, hat es eigentlich nur eine Variante gegeben, da wieder zurück, und zwar die gleiche Straße wieder retour in die nächste Ortschaft. Und dort haben sie dann die Routen ein bisschen aufgeteilt, aber gerade der erste Teil der Route, da hat es wenig Varianz gegeben. Also wenn man jetzt im Nachhinein die Heatmap angeschaut, da sind alle mehr oder weniger die gleichen zwei, drei Straßen gefahren. Da hat es wenig Unterschiede in der Route gegeben.
Was ich noch abschließend sagen möchte zum Startparcours, also für alle, die jetzt da noch nicht so im Thema drinnen sind oder uns neu zuhören, ein Parcours ist einfach eine vorgegebene Passage. Das kann 10 Kilometer sein, das kann 200 Kilometer sein. Manchmal ist es halt mit Offroad- und Schotterpassagen, aber in dem Fall war es einfach vom Start bis Ende vom Parcours ein wunderschöner Asphalt, perfekte Straßen, und ich muss sagen, so wirklich schön. Also die zwei Drittel von der Distanz, die dann so an der Küste entlang gegangen sind, es war finster, es war wunderschön, du hast Aussicht gehabt auf das Meer, es waren beleuchtete Städte, es waren die Straßen, es war kaum Verkehr, sobald es dunkel geworden ist. Es war wirklich, wirklich ein super Start vom geografischen her. Wo in den anderen Jahren oft ein bisschen schwierig, weil du ist mal aus Gerhardsbergen gestartet oder aus Roubaix, und da hat man recht früh schon mit der freien Routenwahl begonnen, und da war es dann halt oft große Bundesstraßen durch Belgien, durch Frankreich, es war flach, es war ein bisschen langweilig, und da war es wirklich so am Anfang einfach atemberaubend schön. Zuerst die Wälder, die Hügel, dann am Meer entlang. Das hat mir extrem taugt, und dann, wie du sagst, irgendwie so nach Nordosten abbiegen. Und von dort weg muss ich sagen, kann ich mir nicht mehr viel erinnern. Es war dunkel, es war hügelig, es waren unendlich viele Höhenmeter, permanent auf und ab. Und irgendwie waren es einfach Straßen. Und meine Erinnerung setzt erst dann wieder ein, als es hell geworden ist, weil bis dorthin habe ich nicht viel gesehen, außer den Lichtkegel von meiner Supernova und hier und da Rücklichter von anderen.
Ganz genau, also ich habe soweit ich mich erinnern kann, keine Rücklichter gesehen, aber es war extrem hügelig, es hat immer wieder so ein bisschen hergeregnet, es war immer wieder ein bisschen feucht, es hat immer wieder so genieselt, und es war so ganz komisch, es war so eine Feuchtigkeit ist in der Luft gelegen, dass kein richtiger Regen war, aber trotzdem ist man nass geworden.
Nebelreißen, würde ich dazu sagen, auf gut österreichisch.
Ja, also es war ganz komisch, man fährt dann irgendwie so durch eine Nebelwolke durch und man ist plötzlich waschelnass, aber es hat nicht wirklich geregnet. Genau, das war so die erste Nacht für mich, ständiges Auf und Ab, ein bisschen hin und her, wo man dann auch anfängt, so ein bisschen an seiner Route zu zweifeln. Aber genau, und man ist halt wirklich schon so weit im Westen, vielleicht das noch dazu sagen, der Sonnenuntergang war irgendwie nach 11 Uhr, also es war extrem lang hell.
Es war bis 11 Uhr hell, und um Viertel nach 10 oder so ist die Sonne untergegangen. Und es hat dann, Sonnenuntergang war langgezogen, bis 11 ist es erst dunkel geworden. Es war extrem ungewöhnlich,
ja. Ja. Ja, und die Kehrseite dessen ist vielleicht dann auch das, was wir jetzt in dieser Nachricht hören. Ich meine, bis 10:30 Sonnenschein, schön und gut und so, aber es ist 5:45 und es ist stockfinster. Es dämmert nicht einmal annähernd, es ist einfach stockfinster. Sonnenaufgang ist erst 7:30. Das kann echt keiner brauchen.
Siehst du, das Gute ist an meinem Tagesrhythmus, ich stehe nie um 5:45 auf. Ich weiß halt nicht, ob es zu Hause schon um 5:45 die Sonne scheint oder schon hell ist.
Ja, also und mir hat das extrem zugesetzt. Also ich fahre total gern so ins Morgengrauen rein. Da werden so wieder meine Lebensgeister erwachen da so wieder. Aber wenn es da wirklich nicht und nicht und nicht hell wird und die Nacht dann irgendwie gefühlt so lang ist, ist so lang finster, da habe ich mir richtig, richtig schwer dann. Da habe ich hart zu kämpfen gehabt. Dazu kommen ist dann noch, dass durch den Regen, es war bewölkt, das ist ja dann auch, als es eigentlich hätte dämmern sollen oder das Morgengrauen rauskommen hätte sollen, ist es auch nicht hell geworden, weil dann die dunklen Wolken drin gehängt sind. Das hat es mir echt schwer gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das war schon nach 5 Uhr, war ich schon so richtig in diesem Flow drin, auf den ich so lange gewartet habe. Und für mich hat das Rennen dann erst quasi da am zweiten Tag. Für mich hat es da erst so richtig angefangen. Da bin ich in den Flow reingekommen, da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich mich drauf gefreut, da habe ich das so richtig annehmen können. Das hat mir richtig taugt.
Du hast vorher gesagt, du hast keine Rücklichter gesehen. Du bist nicht mehr überholt worden oder du hast niemanden eingeholt oder du warst bei der Routenwahl so kreativ und bist irgendwie als Einziger irgendwo in der Gegend herumgefahren?
Beides. Ich bin weder überholt worden, noch habe ich überholt in der ersten Nacht, also nach dem Parcours, was mich schon ein bisschen zum Zweifeln gebracht hat, weil doch die vielen Höhenmeter, das ständige Auf und Ab, das ständige Hin und Her, da habe ich mir gedacht, meine Route jetzt so die beste war und dann habe ich ja niemand anders mehr gesehen. Aber eben nachdem ich da diesen Moment erreicht habe, wo ich in dem Flow drin war, war mir das alles egal. Also da war ich dann wirklich so, ich fahre mein Rennen, ich fahre für mich, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe ein gutes Gefühl mit meiner Route auch, ich lasse mich da jetzt nicht aus der Ruhe bringen davon. Und das war dann das war dann sehr gut. Und ich glaube, wie es dann weitergegangen ist bis zum Parcours und zum Checkpoint, das können wir uns dann in der nächsten Episode anhören.
Unser Plan ist es jetzt, zweimal in der Woche eine Sitzfleisch-Episode zu veröffentlichen, nachdem wir jetzt beide fit sind und hoffentlich fit bleiben. So ist Montag und Donnerstag sein oder Dienstag und Donnerstag. Ihr werdet es dann sehen, wenn die Episoden rauskommen und wir werden uns dann von Parcours zu Parcours Richtung Ziel durcharbeiten und ja, wir haben noch einige spannende und lustige Anekdoten und Geschichten und Erlebnisse für euch gesammelt. Also bleibt dran und wir hören uns in ein paar Tagen wieder.
Bis dann.
Podcast-Werkstatt.
Werbung.
Du hast zu mir gesagt, ich darf es nicht World Tour nennen, wenn es nur ein Stopp im Ausland ist und es keinen zweiten Termin gibt. Aber jetzt ist es soweit. Wir sind nicht nur am 31. Oktober in München im Schlachthof, sondern wir haben auch einen zweiten Termin und zwar in Weiz. Und jetzt können wir es offiziell World Tour nennen.
Unsere Sitzfleisch goes international, genau.
Unsere Sitzfleisch-Live-Podcasts gehen auf Tour.
Ja, am 4. Oktober im Kunsthaus Weiz in der Steiermark und zwar im Hannes-Schwarz-Saal. Wir beginnen um 18 Uhr und das Besondere ist, es gibt an diesem Tag am Nachmittag auch den Ride Around Weiz. Der startet um die Mittagszeit, dann gibt es am Nachmittag was zum Essen und am Abend unsere Live-Veranstaltung. Und das Schöne ist, alle Eintrittsgelder werden für den guten Zweck gespendet. Und zwar wiederum, so wie letztes Jahr, für Made for Hope. Und alle Details dazu wie ihr zu Karten kommt, wie das genaue Programm abläuft, findet ihr bei uns in den Shownotes und die Tickets kann man ab sofort online über Ö-Ticket bzw. Eventim kaufen. Wir haben für den Live-Podcast in Weiz noch eine einzigartige Aktion. Wer alle 6 Segmente der Sitzfleisch-Challenge fährt, und da geht's nicht darum, schneller zu sein wie meine Referenz, sondern einfach im eigenen Tempo fahren und einfach die Abschnitte absolvieren, das sind die beiden Abschnitte vom Coffee Ride und die 4 Abschnitte von der Sitzfleisch-Challenge Oststeiermark. Wer alle 6 Segmente absolviert, der kriegt einen Gutscheincode für ein kostenloses Ticket für unseren Live-Podcast. Die Übersicht über die Segmente, die Möglichkeit, dass man sie anmeldet, das alles findet ihr unter challenge.sitzfleisch.net. Und apropos kaufen, Flo, du vergisst bitte nicht, gell, auf ein neues Hemd, weil für eine World Tour braucht man mehr Hemden.
Werbung Ende.